Willkommen bei Stolz und Ballmann, dem Podcast von und für Herzensmenschen. Dr. Anke Ballmann, Entwicklungspsychologin, und Claudia Stolz, Familientherapeutin, teilen Ein- und Aussichten über Gott und die Welt, die inspirieren und stärken. Fühl dich eingeladen, das Schöne im Leben zu sehen und zu teilen. Shine on!
Guten Morgen, liebe Claudia.
Guten Morgen, liebe Anke. Wunderschön, dich zu hören.
Ja. Ich freue mich auch, dich zu hören. Du, ich bin zu Hause und ich war heute schon im Wald und heute wurde die Zeit umgestellt. Das heißt, es war heute Morgen um 7:15 schon hell und ich bin auch gleich losgetigert. Hatte ein bisschen Sorge, dass Rehe auch schon losgetigert, Reh sind.
Losgerät.
Aber wir haben kein Lebewesen gesehen. Weder, nicht mal eine Maus habe ich heute gesehen. Und die es zwitschern ja jetzt nicht mehr so viele Vögel. Also es war total still. Und ich dachte mir so, ich werde niemanden treffen. Und ich habe auch niemanden getroffen. Schön war es.
Sonntagmorgen im Wald.
Ja, ich liebe es. Ich wollte ja bis heute, man hört, ich bin immer noch ein bisschen krank. Irgendwie werde ich gerade nicht wirklich gesund. Wir wollten ja über Mutter Teresa und Robin Williams sprechen. Das können wir nicht machen, weil wir beide wieder nicht die Filme geguckt haben, weil so viel los war, dass wir einfach das gemacht haben, was dringender ist. Und wir haben auch ein bisschen auf uns aufgepasst. Thema Selbstfürsorge. Bei mir gerade ganz wichtig, gerade weil ich bin ja eine, die ziemlich viel Gas gibt. Und es ist gerade ein bisschen gebremst dadurch, dass ich nicht ganz so fit bin. Und da haben wir uns jetzt gerade überlegt im Vorgespräch, wir sprechen einfach über Selbstfürsorge, so ergibt sich's immer. Und da fange ich jetzt gleich mal. Ja, also meine Selbstfürsorge, ich bin schon fertig für heute, war dieser Waldspaziergang. Wer mich jetzt ein bisschen kennt, wer unseren Podcast verfolgt, weiß, dass ich nichts mehr liebe, wie im Morgengrauen mit den Hunden durch den menschenleeren Wald zu gehen. Und jetzt ist meine Selbstfürsorge, ich sitze hier mit Wasser, Butter, Milch und Kaffee, also viel trinken. Und das Wichtigste, ich spreche mit dir. Das ist die größte Selbstfürsorge, die ich mir gerade zuteil werden lassen kann. Was heißt denn Selbstfürsorge für dich, liebe Claudia? Was machst du denn gerade?
Ich spreche mit dir und kann das zurückgeben. Ich freue mich wirklich jedes Mal auf unseren Podcast und auf unseren Austausch und auf das, was dann kommt. Also was in der unvorbereiteten Thematik sich so zeigt. Das finde ich immer sehr, sehr, sehr spannend. Und ich freue mich auch immer, wir nehmen ja den Podcast auf, während ja der andere Podcast gerade hochgeladen ist. Das heißt, wenn wir dann hier fertig sind, bekommen wir einige Rückmeldungen zu dem Podcast, der ja gerade hochgeladen war. Und das ist auch immer so schön. Also Sonntag ist einfach Podcast-Tag und da freue ich mich immer sehr drüber. Heute Morgen habe ich war auch schon mit dem Hund spazieren, so in dieser Herbstsonne, in dieser aufgehenden, habe mit meiner Familie kurz gesprochen, habe mir hier den Raum schön bereitet, habe ihn gelüftet, eine Kerze angemacht, einen Duft in meinen Diffuser gemacht, geduscht vorher und mich fertig gemacht und mich hingesetzt. Und das ist eine ganz wichtige Selbstfürsorge. Und es ist auch so, dass das nicht immer so einfach war in meinem Leben. Also es gab Zeiten, da waren ganz einfache Dinge der Selbstfürsorge sehr weit weg. Ich gehe zum Beispiel auch sehr gerne in die Sauna. Oder baden oder sich dann richtig schön eincremen mit einem schönen Öl. Das sind aber Dinge, die ich einfach früher nicht gemacht habe. Natürlich kognitiv wusste ich das, dass mir das gut tut. Aber ich habe es nicht gemacht.
Na ja, gut, du hast 3 Kinder und ich denke mal, dass Selbstfürsorge im Sinne von, ich gehe in die Sauna mit 3 Kindern, eine echte Herausforderung ist, weil du brauchst ja die Zeit. Du musst dich um ganz viel kümmern. Du kannst ja nicht einfach wie in den Single sagen, ach, das mache ich jetzt, sondern du musst schauen, was ist mit den Kindern in der Zeit. Ist dein Mann zu Hause? Kann der auf die Kinder aufpassen, während du nicht da bist? Und da hängt ja ganz viel dran. Und ich denke mir, auch mit 3 Kindern stelle ich mir auch vor, dass man manchmal einfach auch zu müde ist, um noch irgendwie in die Sauna zu fahren oder sowas Großes zu machen.
Wenn mich jetzt aber eins meiner 3 Kinder fragen würde, kannst du mich irgendwie von XY abholen oder, also jetzt nicht nur just for fun, aber das Bedürfnis meines Kindes zum Beispiel stand immer über meinem. Mhm. Und nicht nur das Bedürfnis meines Kindes, das Bedürfnis eigentlich aller Menschen um mich herum stand über meinem Bedürfnis. Also auch selbst wenn ich die Zeit gehabt hätte, weil ich glaube, wir haben auch schon mal über Zeit gesprochen. Wir haben einen Podcast über Zeit gemacht. Das ist ja, die Zeit ist ja nicht unbedingt das, was wir haben, sondern eben auch das, was wir uns nehmen. Und wenn wir mal ehrlich sind, verdaddeln wir eigentlich auch ganz, ganz viel Zeit, die wir ja auch für uns in Anspruch nehmen könnten.
Das auf jeden Fall. Also wenn ich mir Bildschirmzeiten, ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen und dann habe ich auch gesagt, wenn ich konzentriert arbeiten will, ist mein Handy in einem anderen Stockwerk. Weil ja, ich sonst doch immer wieder drauf schaue. Und das will ich einfach nicht, das lenkt mich ab, also kommt's weg, da bin ich rigoros. Ich glaube dennoch, dass wenn du 3 kleine Kinder hast, dann ist Zeit, natürlich ist Zeit was, was du dir auch nimmst, nur da geht, glaube ich, ganz, ganz viel Zeit einfach für, du hast es gerade gesagt, auch für die Bedürfnisse der Kinder drauf. Und ja. Ich denke, in dem Moment, wo du dich in deinem Leben dafür entscheidest, dass du Kinder möchtest, dass du, ich gehe noch einen Schritt weiter, dass du Haustiere möchtest, dann entscheidest du dich auch dafür, dass es nicht mehr nur um dich geht. Und da denke ich mir zumindest immer, also Kinder und auch die Tiere sind ja im Prinzip in der schwächeren Position. Die sind ja, du hast ja entschieden, dass du die haben willst.
Ja.
Dass du dann auch die Verantwortung für sie übernimmst, ist dann, also ist für mich auch, steht auf demselben Blatt. Mhm. In dem Moment, wo ich Verantwortung, ich rede jetzt mal von den Hunden, wo ich mich entschieden habe oder wir uns entschieden haben, wir wollen auch den zweiten Hund, war lieber auf den ersten Blick.
Das kann ich verstehen.
Da ist dann vollkommen klar, naja, das hat natürlich auch großen Einfluss aufs Leben. Ich zum Beispiel, wir haben uns vorher überlegt, was bedeutet das in unserem Alltag, 2 Hunde? Was bedeutet das zum Beispiel auch für Urlaube? Meine Hunde müssen, das habe ich mir geschworen, müssen niemals in einem Transportkäfig in ein Flugzeug. Das heißt, wir fliegen nicht in Urlaub, so einfach ist das, nicht gemeinsam. Das ist für mich eine ganz wichtige Form von, ich würde das sogar Selbstbestimmung nennen in dem Moment.
Ich wollte es gerade sagen, ja.
Ja, ich habe die Entscheidung getroffen, hat mich niemand dazu gezwungen, ja.
Aber diese Entscheidung, wenn ich jetzt mal bei mir zurückblicke, meine Kinder waren alle 3 eine bewusste Entscheidung.
Ja.
Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt und es ist ja auch relativ privat. Ich habe ja sehr, sehr lange, sehr intensiv mich um meinen behinderten Bruder gekümmert. Schon vor meiner Pubertät habe ich damit angefangen und habe ja bis ich Mitte 20 fast war, die Sorge für diesen behinderten Bruder gehabt. Und zwar jeden Tag, jeden Nachmittag. Ich habe mein komplettes Privatleben, also meine komplette Möglichkeit der wirklichen selbstbestimmten Selbstfürsorge war nicht da.
Ja, genau.
Alles drehte sich im Rahmen dieser Versorgung. Aber diese Versorgung dieses Kindes, der ist 10 Jahre jünger als ich, stand im Mittelpunkt. Also als ich angefangen habe, war er 2 und ich 12.
Ja.
Von da an war es vorbei. Und als ich dann nicht mehr diesen Job zu erledigen hatte, habe ich ganz schnell mein erstes Kind bekommen.
Wann hast du denn überhaupt rausgefunden zum Thema Selbstfürsorge? Da geht es ja auch darum, rauszufinden, was tut dir gut, was magst du gern, woraus, also ich sage immer, woraus ziehst du Energie? Es gibt ja dieses, viele Menschen machen ja gerne Sport. Für die ist es ganz wichtig, dass sie zum Beispiel joggen gehen oder ins Fitnessstudio. Das ist, fehlt denen, wenn sie das nicht tun. Also ist es für die ganz wichtig, dass dann sorgen die für sich selbst, indem sie das tun, was ihnen sonst einfach fehlt. Selbstfürsorge kann man aber ja nicht, das kann man ja nicht übertragen. Der Gedanke, ich muss in ein Fitnessstudio, ist für mich, also damit könnte ich mich bestrafen, wenn ich wollte, habe ich auch schon gemacht.
Du sagst gerade was Wichtiges mit dem Bestrafen.
Ja.
Ich habe natürlich mitbekommen, wie Menschen links und rechts um mich herum, vorzugsweise Altersgenossinnen um mich herum, irgendwie glücklicher erschienen, irgendwie selbstbestimmter erschienen. Die haben Dinge gemacht, sie haben sich Dinge vorgenommen und sie haben sie einfach gemacht. Mhm. Mir fielen viele, viele Dinge unglaublich schwer, sie zu tun.
Hast du ein Beispiel?
Mich gut um mich zu kümmern, um meine Ernährung zu kümmern, Sport zu machen. Irgendetwas, was das Gefühl zu mir selber impliziert, das fiel mir extrem schwer. Also ich hatte aber diese Vorbilder, in Anführungsstrichen, ja vor mir und habe gedacht, ach, das ist die Selbstfürsorge, das musst du auch tun. Die fahren jeden Morgen mit einem Hollandrad zur Schule, jetzt musst du das auch machen, dann fühlst du dich besser.
Ja.
Also ich habe ganz viele Dinge gemacht, weil ich gedacht habe, ach, das ist Selbstfürsorge und wenn du das erstmal tust, dann wird es dir besser gehen. Ich habe mich auch in Fitnessstudios angemeldet, ich bin eine Zeit lang jeden Morgen schwimmen gegangen. Das hat auch immer ein paar Wochen ganz gut funktioniert. Dieser Kick hat mich auch ein bisschen hochgehalten und dann bin ich wieder wie so zurückgezogen worden in ein bekanntes Muster.
Ja.
Und du hast eben gefragt, wann hast du rausgefunden, was dir denn wirklich gut tut?
Ja.
Und ich kann dir sagen, das war erst in meinen 40ern.
Ich denke, das ist bei ganz vielen der Fall, Claudia, weil als Kind, wenn du nicht empathisch begleitet wirst, im Sinne von, was brauchst du, was möchtest du und das dann eben auch leben kannst, kannst du es ja erst später lernen, weil du lernst ja dann, dich im Außen zu orientieren. Also das ist ja die totale Fremdbestimmung in dem Moment, wenn du schaust, okay, was tut denn den anderen gut? Das muss wohl dann das Richtige sein. Und ich denke, wir leben in einer Gesellschaft, in der der Fokus schon sehr auf der Außenwelt liegt, ne? Das sind ja genau die Sachen von wegen, was brauchst du denn, damit andere denken, dass du toll bist? So Sachen wie Autos, viele Follower, keine Ahnung was. Das bringt dich ja von dir selber viel mehr weg, als dass es sich zu dir hinbringt. Ja. Zu dir hinbringen dich ja Dinge wie, was fühle ich, eventuell sogar, warum fühle ich das oder was macht mir dieses Gefühl, wie kann ich mit dem Gefühl umgehen und das will trainiert sein. Damit sind wir nicht geboren.
Und das haben wir ja mal trainiert in die andere Richtung. So, wir sind ja schon mit einem Selbstverständnis auf die Welt gekommen oder vielleicht gezeugt worden. Vielleicht haben wir als Embryo irgendwann mal gedacht oder also jetzt nicht gedacht wie, oh ja, ich denke mir jetzt hier so rum. Also bitte, das ist sehr, ne, das ist hier
ja, klar.
Also so ein bisschen bildlich dargestellt, dass man gedacht hat, dass zumindest alles möglich ist. Ich bin gut,
ja, klar,
so wie ich bin und ich bin total leuchtend. Ich komme auf diese Welt als total leuchtender, leuchtende Glühbirne oder leuchtender Stern. Und dann sind ja von außen auf uns Faktoren eingeflossen, wo wir gemerkt haben, oh, mit diesem Verhalten ist das aber viel zu schmerzhaft, so dolle zu leuchten. Vielleicht doch ein bisschen Ützelpützelchen dunkler wäre vielleicht gar nicht so schlecht.
Ja.
Und dann, wenn wir das machen, dass wir unser Licht dimmen, kommt ja auf der anderen Seite ein Verhalten, was dieses Licht auch gedimmt hält. Weil ein zu hell könnte einfach zu schmerzhaft sein. Und da hat sich bei mir zum Beispiel auch meine Selbstfürsorge, hat sich so, also meine Selbstbestimmung ist reduziert worden und damit auch die Fähigkeit der Selbstfürsorge, weil ich gar nicht gefühlt habe, was brauche ich denn?
Naja, selbst wenn du es gefühlt hättest, wäre das ja sanktioniert worden, weil das hätte ja nicht zu dem Leben gepasst, das andere sich für dich ausgedacht haben.
Ja, das ist ein sehr schöner Satz, Anke.
Ich bin bekannt für meine unglaublich schönen Sätze.
Das ist ein echter Ballmann. Das schreiben wir raus, das kommt auf eine total schön leuchtende Shiny-Karte.
Oh ja.
Und da schreiben wir Anke Ballmann.
Da schreiben wir Stolz und Ballmann drunter, weil das hier unser Gemeinschaftswerk ist.
Genau, wir schreiben Stolz und Ballmann drunter.
Cool, wir machen Kärtchen. Ja, lass uns Kärtchen machen. Ich mag Kärtchen manchmal.
Ja, Das ist, wir machen tolle Kärtchen.
Liebe Zuhörerinnen, genau. Liebe Zuhörer, die Claudia wird Kärtchen basteln. Und dann nehmen wir die, schaffen wir das bis das erste Schein-Uns-Seminar in Weilbach? Schaffen wir das noch? Ja, schaffen wir noch.
Na klar, wir schaffen doch alles. Und dann schreiben wir drunter, genau. Ein echter Stolz und Ballmann und lass dein Licht leuchten.
Genau.
Oder weil die Welt dein Licht braucht.
Ja, mein gefällt Gott. Mir. Ich hole uns mal wieder zu. ich hole uns mal wieder zurück. Du hast einen ganz wichtigen Satz gesagt. Und zwar, der ist, ich habe den mal gehört. Und nehme den so ein bisschen mit in Gedanken, dass Menschen mehr Angst haben vor Licht als vor Schatten oder vor Dunkelheit. Und da ist was dran. Und jetzt überlege mal, wenn du als Zwölfjährige gesagt hättest, nee, liebe Familie, ich weiß, was ich brauche, ich weiß, wer ich bin, ich möchte mein Leben leben, ich möchte selbst bestimmen, was ich tue und was ich lasse. Und ich weiß auch, wie ich gut für mich selbst sorge. Das wäre nicht möglich gewesen. Also wer hätte sich um deinen Bruder kümmern sollen? Das heißt, du warst voll eingeplant und du hast sehr wahrscheinlich, auch dadurch, dass du dich dann gekümmert hast, ganz, ganz viel positives Feedback gekriegt. Also auch das wurde von außen reguliert, sage ich jetzt mal, ganz vorsichtig, von wegen, ja toll, Claudia, toll, was du machst und du kümmerst dich so schön und du bist so ein braves Kind und ein liebes Mädchen. Das macht ja was mit einem Kind. Also das ist ja diese Thematik mit wie Lob und Anerkennung für Dinge, die Kinder tun. In dem Moment, wo ich ein Kind von morgens bis abends lobe für das, was es tut, ohne zu hinterfragen, ist es auch was, was dem Kind gut tut? Wird das Kind davon mehr machen, weil wir alle wollen Anerkennung und wir alle wollen Lob? Und wenn wir da ganz früh drauf geeicht werden, dann im schlimmsten Fall leben wir ja das Leben der anderen. Und dann leben wir nämlich ein komplett fremdbestimmtes Leben, weil wir dann ins System passen. Und eben nicht eine Selbstbestimmung, mit der man ja auch immer wieder mal aneckt. Also wenn du nicht mit einem System mitschwimmen willst, dann werden dich von außen auch Menschen dafür angreifen. Und das muss man erstmal aushalten. Und wenn du das aber nicht so peu à peu lernst in deiner Kindheit, dass dich eben nicht jeder mögen kann und es auch nicht wichtig ist, sondern man kann trotzdem freundlich miteinander umgehen, dann wird es als Erwachsene, das war bestimmt nicht leicht für dich so mit um die 40, wird es dann ganz schön schwer, wenn du Entscheidungen triffst, die andere, also die wenn die Entscheidungen dann von anderen kritisiert werden, fühlst du dich ja sehr wahrscheinlich auch als Mensch kritisiert. Und ich finde, es wäre so wichtig, dass wir unterscheiden lernen zwischen Entscheidungen, die wir treffen oder Dingen, die wir tun und dem Mensch, der wir sind. Und also ich kann gar nicht mehr zählen, wie viele Fehler ich in meinem Leben schon gemacht habe. Ich mache jeden Tag welche. Manchmal rede ich schneller, als ich denke und verletze dann Menschen und merke das mal. Also oft merke ich es, manchmal merke ich es nicht. Dann ist es doch einfach nur empathisch, wenn ich die Chance bekomme, mich auch dafür zu entschuldigen.
Ja.
Wenn ich das möchte. Aber ich kann auch selbst bestimmen. Es gibt auch Menschen, wo ich mir denke, weiß ich, passt dem nicht, was ich sage. Und Achtung, es ist mir Schnurze, Pipi, egal.
Und das ist wirkliche Selbstbestimmung.
Für mich ja.
Dass du nicht daran denkst, es ist so wichtig, dass dieser Mensch mich mag, obwohl ich ihn überhaupt nicht mag und der mir auch total eigentlich unwichtig sein könnte. Und nichtsdestotrotz spielt mir mein System ein, es ist wichtig, dass dieser Mensch gut von dir denkt.
Ja, das wollen wir alle. Ich denke, wir wollen alle in einer Gesellschaft leben. Wir sind halt nun mal Menschen. Wir sind sozial. Wir brauchen andere Menschen. Wir brauchen Gruppen, sonst sind wir unglücklich. Es gibt ganz viele Untersuchungen, dass Einsamkeit tödlich ist. Ganz, ganz schlimm.
Du bist ja nicht einsam, wenn es einen Menschen gibt, der dir wirklich nicht gut tut. Absolut nicht gut tut. Und dein System dir aber trotzdem immer wieder einspielt, bitte nicht selbstbestimmt handeln, bitte devot handeln, bitte unterwürfig sein, bitte nett sein. Und du dir zwar denkst, ich würde dem am allerliebsten irgendwie einen Spruch tun, von mir aus auch einen netten, ja, freundlichen, aber sehr selbstbestimmten Spruch, mich umdrehen und gehen.
Ja.
Bei mir ist das so, war es früher, heute ist das nicht mehr so. Ich kann heute sehr klar, sehr deutlich, sehr selbstbestimmt sein und Leuten auch sagen, bis hierhin und keinen Millimeter weiter. So, früher war es so, wenn ich auch nur daran gedacht habe, mich zu positionieren, habe ich solche Körperregungen empfunden, dass es schier nicht möglich war. Mir war die Stimme, die sackte weg. Die Hände waren schweißnass. Das waren dann so Dinge, wie man fragt mich etwas und alles in mir schreit nein.
Ja.
Und ich sage ja, weil es nicht anders ging.
Ja, ich meine, da komme ich wieder mit meinem Thema Lernen. Du hast es halt einfach auch gelernt. Du hast
definitiv.
Es ja im Prinzip 40 Jahre lang jeden Tag trainiert. Und wenn man was 40 Jahre lang jeden Tag trainiert, kann man es irgendwann.
Anke, ich habe mich ja um meinen Bruder gekümmert, so extrem. Er ist ja dann in eine Einrichtung gekommen. Dann habe ich ja selber Kinder bekommen. Also war ich ja wieder in diesem Kümmermodus drin. Und ich habe mich aber weiterhin um meinen Bruder gekümmert. Alles, was im Heim war, in der Einrichtung war, ich war konsultiert, ich bin immer hingefahren, ich habe ihn immer gerettet, immer, 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 immer und bin völlig am Ende meiner Kraft gewesen. Und einmal war es so, da war ich schwanger mit meiner Tochter oder mit meinem mittleren Sohn, ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und dann war ich dort und er ist mir gegenüber so aggressiv geworden, dass er mich auch getreten hat und um ein Haar wäre es wirklich in die Hose gegangen, kann ich mal sagen. Und ich bin so erschrocken daraus. Und dann wusste ich, es war aber wieder nicht für mich, es war eigentlich zum Schutze dann meiner Kinder, habe ich es geschafft zu sagen, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich, es war mit meiner Tochter, überleg mal, mein drittes Kind war es bereits. Es war wieder so eine Hilfeplankonferenz. Es ging darum, wer übernimmt welche Sachen. Und es war ganz normal, dass ich ja auch einen Teil übernehme. Und ich saß halt mit da drin, wo ich eigentlich hätte gar nicht sitzen brauchen oder sollen als Angehörige. Ich war die einzige Angehörige, die da saß. Dann habe ich gesagt, und ich habe wirklich, meine Hände waren schweißnass. Ich habe kaum ein Wort rausgebracht. Ich habe gesagt, mit mir könnt ihr bitte, ich habe dann noch einen Einwand gemacht, in dieser Runde nicht rechnen.
War das dein Coming Out? Du hast ein eigenes Leben, du hast Bedürfnisse und du wirst das Leben deines Kindes nicht aufs Spiel setzen.
Und das war der wirklich, wo du das gerade sagst, Anke, das war mein Coming Out. Ich bin nach Hause gefahren nach diesem Coming Out und bin so krank geworden. Ich hatte beide Lymphdrüsen links und rechts geschwollen, dass ich noch nicht mal mehr Wasser trinken konnte. Ja. Ich war ja hochschwanger mit meinem dritten Kind. Es ist Wahnsinn, was mein Körper, wie der dann reagiert hat. Und es war, und die haben alle total, die haben gesagt, ja, wir haben uns eh schon gefragt, wie lange du dich durchhältst. Und das ist doch auch gar nicht deine Aufgabe. Du, weißt du, wir werden dafür bezahlt, deinen Bruder gut zu verpflegen hier. Ja, natürlich kannst du ein Auge auf ihn haben, aber du brauchst doch gar nicht herzukommen. Das war mein Coming Out, Das ist so in mir gewesen, dass ich selbst mit Mitte 30 es noch nicht geschafft habe, da zu sagen, ich sorge für mich. Da hat mir mein Kind bei geholfen, weil ich ja für sie das dann quasi gemacht habe. Aber dann habe ich gesagt, ne, das ist mein Job, ich darf da hingucken, weil das ist mein Thema und nicht das Thema meines Kindes. Und habe dann angefangen, diese ganze Thematik aufzurollen. Ich war noch weit weg von Selbstbestimmtheit. Und wenn mir dann einer kam und gesagt hat, du musst nur mal einen Tag in die Sauna gehen, da geht es dir schon besser.
Ja, und genau, das ist der totale Schwachsinn. Nein, das ist eben der totale Schwachsinn. Ich glaube, Selbstfürsorge hat mit, das ist ja ganz nett, da gibt es ja dann immer so die Tipps von wegen, leg dich in die Badewanne, wo ich mir denke, ja, wenn jemand gerne in der Badewanne liegt, mag das ein guter Tipp sein. Aber ich kenne zum Beispiel Menschen, die hassen es zu baden. Was ist denn daran Selbstfürsorge, wenn man die dann in die Badewanne schickt? Wahlweise Fitnessstudio, du hast es gerade schon erzählt. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich bin der Traumkunde eines jeden Fitnessstudios. Ich gehe da hin, mache einen 2-Jahres-Vertrag und gehe da genau 3-mal hin. Und ich mittlerweile nicht mehr. Mittlerweile gehe ich in kein Fitnessstudio mehr. Schon ein paar Jahre her, aber da habe ich das gemacht. Ja. Eben dieses, das tut mir gut, das muss dir auch gut tun. Und ich denke, dass Selbstfürsorge ist für mich eine ganz andere Ebene. Und die Ebene geht auch, wir sind ja wieder bei den Kindern, ob jemand gut für sich sorgen kann und auch will vor allem, geht ja in der Kindheit los. Erstmal muss jemand gut für dich sorgen,
ja,
damit du das überhaupt lernen kannst, was es bedeutet, sich auch wohlzufühlen. Und das sehe ich schon als die Aufgabe der Eltern an. Und natürlich in einer guten Kita ist es natürlich, kriegen Menschen Geld dafür, dass sie sich sehr gut für andere, um andere kümmern und für sie sorgen. Auch da können Kinder natürlich Selbstfürsorge lernen. Und Selbstfürsorge, glaube ich, ist, weil wenn ich jetzt an dich denke, du brauchst auch Kapazitäten dafür. Und das ist dann wahrscheinlich wieder, wo sich die Selbstfürsorge mit der Selbstbestimmung trifft. Du musst die Möglichkeit haben, dass du Entscheidungen treffen kannst. Und ob du die Entscheidungen treffen kannst, wenn ich jetzt an deine Geschichte denke, wann hättest du sie denn treffen sollen? Du hättest ja mit 12 Jahren bei der Erziehung, wie sie damals war. Es war echt eine andere, da haben wir ja noch gar nicht von Beziehungsorientierung gesprochen. Da war ganz klar, Kinder machen, was Erwachsene sagen. Punkt. Wenn wir mit Menschen zusammen waren, die vielleicht ein bisschen Ahnung von Reformpädagogik hatten, da war es vielleicht nicht ganz so streng. Nur das waren halt nicht so viele und ich hoffe, dass es immer mehr werden heutzutage, weil wir wissen jetzt viel mehr als früher. Es wäre früher schon auch gegangen, aber eben nicht überall. Und was hätten deine Eltern gesagt? Die hätten gesagt, Claudia, wir gehen arbeiten, du kümmerst dich natürlich um deinen Bruder. Du bist alt genug.
Also ich muss da mal meine Eltern in Schutz nehmen.
Okay.
Natürlich. Es ist ja schon so, dass das, was du gerade sagst, Anke, hinter der Botschaft, egal in wie viel Watte sie gepackt war, steckte. Also meine Eltern haben es mit etwas mehr Glitterflitter ausgedrückt. Aber das ist ja auch etwas, was ich total, hätten sie zu mir gesagt, pass mal auf, du bist 12, du hast hier zu Hause zu sein, du bist alt genug, du passt jetzt auf deinen behinderten Bruder auf. Das wäre eigentlich ein Geschenk gewesen.
Mhm.
Weil dann hätte ich vielleicht auch zu anderen Menschen sagen können, naja, ich kann kein Handball mehr spielen, weil ich muss auf meinen Bruder aufpassen. Meine Eltern wollen das von mir.
Okay.
Ich kann nicht mehr zum Ballett gehen, weil ich muss auf meinen Bruder aufpassen. Ich kann nicht mehr zur kroatischen Schule gehen, weil ich muss auf meinen Bruder aufpassen. Ich kann eigentlich überhaupt gar kein Leben mehr führen mit Freundinnen sonst was, weil ich muss auf meinen Bruder aufpassen. Vielleicht wäre dann irgendjemand mal da drauf gekommen und hätte gesagt, wie, du musst auf deinen Bruder aufpassen. Nein, nein. Das war viel subtiler. Das war, boah, was machen wir denn jetzt? Wir müssen arbeiten.
Stehe.
Wir sind so in Not. Und,
ach. Und dann kam Mutter Teresa, Mutter Claudia.
Und vielleicht bin sogar ich, weißt du, ich habe ja schon mit 3 Jahren die Welt gerettet.
Ja.
So, ich hatte immer schon Ideen für alle. Ich habe schon ganz früh für ältere Menschen eingekauft. Ich habe mich immer um alles gekümmert. Ich habe alle Kaninchen gerettet, die halbtot über den Zaun hingen. Ich habe immer alles
aber
gemacht.
Aber macht dich das nicht auch? Ist es nicht auch, wenn du das jetzt betrachtest, eine unglaublich tolle Eigenschaft von dir? Und wenn ich jetzt gerade, ich denke jetzt
absolut
wirklich mal, okay, Mutter Teresa, Mutter Claudia.
In dem Moment haben meine Eltern nicht gemerkt und das wussten sie auch nicht. Ich mache denen auch heute keinen Vorwurf. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern. Ich habe sehr viel Vergebungsarbeit geleistet. Es ist alles gut, es ist alles fein. Aber meine Eltern wussten nicht, dass sie in dem Moment mich total, also sie haben mich absolut parentifiziert. Also sie haben mich in eine Situation gebracht, in eine Rolle, wo ich quasi die Position einnehme, die sie hätten einnehmen müssen.
Mhm.
Ich habe mich vor sie gestellt. Wahrscheinlich, vielleicht war es sogar meine Idee, dass ich gesagt habe, Mama, ich kann doch auf Josip aufpassen. Ich passe doch sowieso schon auf Josip auf.
Und da konnten sie dich nicht schützen. Und das ist vielleicht für Zuhörende ganz spannend. Parentifizierung ist eine ganz, ganz heftige Form von Missbrauch.
Ja, ganz genau.
Und hat natürlich Folgen.
Und das, was du eben gesagt hast, was habe ich geerntet? Lob von jeder Ecke. Egal, ob es Freunde meiner Eltern waren, egal, ob es Lehrer waren, egal wer hat mir erzählt, was meine Eltern doch für ein Glück haben, was ich doch schon reif bin. Also im Grunde genommen haben mir selbst Therapeuten meines Bruders haben mir erzählt, dass sie beeindruckt sind, ob meiner so frühen Selbstständigkeit, also alle Symptome einer Parentifizierung, haben sie benannt, ohne überhaupt zu wissen, was sie da eigentlich erzählen. Das habe ich ja alles erst später gelernt mit meinen ganzen Ausbildungen. Irgendwie Traumapädagogik und so zu lernen. Da habe ich das ja erstmal alles, ich habe immer gedacht, Moment mal, da wird ja gerade mein Fall diskutiert. Ich habe ständig da gesessen und kenne ich. Aber ich hatte wahrscheinlich auch noch diese glorreiche Idee und habe mich dann auch noch gut gefühlt. Ich weiß noch, da war ich schon über 20. Da hat mal jemand von einem Freund, eine Bekannte gesagt, Claudia, ich weiß nicht, ob das auf Dauer mitmacht mit deinem Bruder. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn das nicht mitmacht, dann kann der gucken, wo der Schreiner die Tür gelassen hat. Dann ist das nicht der richtige Mann für mich. Ja, eine Idee davon, dass das nicht in Ordnung wäre, was da passiert, hatte ich ja überhaupt nicht. Naja, ich habe zwar täglich zu Hause gesessen, geheult, mir Unmengen Chips reingepfiffen, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, aber ich hatte in dem Moment keine Idee. Ich war völlig getrennt davon.
Ja klar, es war ja auch niemand da. Die Idee kannst du als Kind einfach nicht haben. Du kriegst die ganze Zeit Lob, du kriegst positives Feedback, du kriegst Anerkennung dafür, dass du so selbstständig bist, dich so kümmerst und merkst trotzdem, es macht dich halt nicht wirklich glücklich und zufrieden, weil es geht halt so gar nicht auch um das, wer bist du eigentlich, was willst du eigentlich? Jetzt viele Jahre später, ich kenne dich ja jetzt als erwachsene Frau, die durchaus selbstbestimmt ist und auch gut für sich sorgt, ich kenne dich gar nicht aus der anderen Zeit. Und wenn ich jetzt aber schaue, du bist einfach jemand, ich glaube, du kümmerst dich einfach auch sehr gerne um dich und auch um andere. Ich denke mir oft, wir müssen auch bei dem ganzen selbstbestimmten Selbstfürsorge, das ist auch manchmal ein bisschen gefährlich, wenn man immer nur noch dieses Selbst und dieses Ich und ich muss mich gut um mich kümmern. Und das hat uns ja auch so ein Stück weit zu Mutter Teresa, zu dieser Idee gebracht, von wegen Mutter Beimer, Mutter Teresa. Weil es geht halt im Leben nicht nur drum, wenn du ein soziales Wesen bist, dass du dich selbst in den Fokus stellst. Ich glaube, das kann auch sehr, sehr gefährlich werden. Ich glaube, wir sind momentan in einer Zeit, wo wir wieder mal drüber nachdenken dürfen, ob wir auch andere, also nicht uns selbst in den Fokus stellen, sondern das Wohl von anderen in den Fokus stellen. Mhm. Und ja, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht verlieren. Und nein, um Himmels Willen, 12-jährige Kinder müssen sich nicht in einem Land wie Deutschland, in anderen Ländern durchaus noch, um ihre mehrfach behinderten Geschwister kümmern, einfach weil sie damit überfordert sind und gar nicht erst zu sich selbst finden. Ich denke, das ist das große Thema. Gleichzeitig wünsche ich mir von vielen Erwachsenen, dass sie auch mal einen Schritt auf die Seite treten und sich überlegen, dass aus dieser ganzen Me-Time vielleicht manchmal auch wieder ein bisschen mehr You-Time wird. Die Welt wird nicht besser, wenn sich jeder nur um sich dreht. Und wenn ich jetzt an Mutter Teresa denke, mag sein, dass sie eine schwer depressive Frau war. Sie hat sich definitiv nicht suizidiert. Sie hat aber, wenn man sich überlegt, wie das damals war, hat sich im Prinzip gegen die katholische Kirche ein Stück weit gestellt als Frau. Das muss man sich auch mal überlegen. Das war eine ganz andere Nummer. Und sie hat ihr ganzes Leben damit verbracht, das Leben von anderen Menschen schöner zu machen. Sie hat die berührt, die nicht mehr berührbar waren. Sie hat ihr Leben wirklich in den Dienst, und zwar, ich sage ganz bewusst, nicht geopfert. Sie hat es nicht geopfert. Sie hat es in den Dienst von anderen gestellt. Wenn wir Menschen anschauen, die die Welt besser gemacht haben, die haben alle selbst bestimmt dass sie dienen. Das waren keine Opfer im Sinne von, du musst jetzt ein guter Mensch sein und dich um andere kümmern. Es war immer die Entscheidung. Und ich glaube, das war auch für, oder ist immer noch, für Menschen, die sich entscheiden, dass sie anderen dienen, das ist für mich eine wahnsinnig große Form von Selbstfürsorge. Weil das tut ihnen gut. Und warum soll, es ist ja mittlerweile total verpönt, dass es gut für einen Menschen ist, wenn er was für andere tut. Aber genau das ist es. Ja. Vera Birkenbiel sagt es, das sagen die ganzen Jens Korsen, ganz, ganz viele Psychologen sagen, dass Altruismus ist natürlich eine besondere Form von Egoismus. Aber wir müssen, glaube ich, gerade momentan sehr, sehr aufpassen, dass wir nicht immer nur gucken, wie geht's mir, wie fühle ich mich. Also in meinem Leben und auch habe ich ganz, ganz oft erfahren, dass es manchmal sogar überwiegend sinnvoller ist, mal nicht nur um das eigene Thema zu kreisen.
Du hast bei der Ausführung gerade, bei der ich sehr mitgehe und die mich auch wirklich sehr berührt, was Wichtiges gesagt, dass es eine Entscheidung ist, sich in den Dienst zu stellen.
Ja, das kommt auf eines unserer Kärtchen. Wir machen ja Kärtchen. Du musst mitschreiben wegen der Kärtchen.
Ich habe Entscheidung schon ganz groß hier auf meinem Zettel. Ja, ich habe hier so Kellnerblöcke liegen.
Kellner, cool, ja.
Und da kommt das jetzt schon mal alles drauf für unsere Kärtchen.
Wie viele Karten machen wir denn? Wie viel braucht man? Das muss ich wissen, damit ich jetzt gucke, dass ich möglichst viele gute Sätze rausknall.
Eine Menge. Eine Menge. 364. Für jeden Tag ein.
Du willst einen Kalender. Ein Abreißschein und Kalender.
Abreißkalender.
Oh, das ist eine schöne
Idee.
Jetzt,
ihr bekommt jetzt einen kleinen Einblick darin, wie wir arbeiten und wie unsere Ideen entstehen. Okay, und die Karten sind quasi schon fertig. Ich habe in der Druckerei.
Das, Claudia, ich fühle mich gerade nicht ernst genommen. Du spielst auf meine unglaubliche Umsetzungsfähigkeit an.
Oh, Anke, du glaubst gar nicht, wie sehr ich diese Umsetzungsfähigkeit und auch tatsächlich Umsetzung liebe. Es ist wirklich Wahnsinn. Es ist ganz, ganz toll.
Ich kann ja schnell mal nebenbei googeln, was so ein Kalender in der Herstellung kostet.
Hast du das noch nicht gemacht?
Nee.
Okay, jetzt kriege ich mal eben den Bogen zurück. Du hast eben so was Wichtiges gesagt, dass es eine Entscheidung ist. Findet ihr in unserem Abreißkalender übrigens den Spruch. Und 364 Tage Shine On.
Und was machen wir mit dem 65. Tag? Blackout.
Den brauchen wir ja. Ja, gut. Ein Tag zum Ausruhen. Ein Tag zum Sacken lassen. Zum Vertiefen.
Ach ja.
Genau. Ja, wir finden auch dafür noch eine Lösung.
Kontinuos. Okay, also du wolltest sagen, was ich Tolles gesagt habe. Welchen Kalenderspruch habe ich gesagt?
Ich glaube, es war 263. Und zwar. Genau, also für mich, also mich sprang eben diese Entscheidung an, dass ich mich dafür entschieden habe. Und in diesem Wort, wo ich das jetzt gerade so langsam sage, Entscheidung, ne, irgendwie, ne, diese Selbstbestimmung ist ja da drin. Ich habe mich entschieden, das zu machen und ich bin wirklich jemand, jede Faser meines Körpers ist, hallo, hier bin ich, was darf ich für dich tun? Und ich liebe es, ich liebe es. Aber dann, wenn ich es selbstbestimmt machen kann.
Genau.
Und dann ist es auch gesund. Und du weißt, du kennst mich oder jeder, der mich kennt und jetzt diesen Podcast hört, der wird das unterstreichen. Ich liebe es, Menschen um mich herum zu haben. Ich liebe es, mich um diese Menschen zu kümmern.
Ja,
Wahnsinn. Aber heute spüre ich ganz genau, wo tue ich es aus einer eigenen Entscheidung, wo tue ich es selbstbestimmt und wo wird es aus mir bestimmt. Ich spüre dieses Gefühl, das verändert sofort eine Ebene, sofort das Gefühl und das ist sofort der Moment, wo ich einen Schritt zurückgehe und sage, halt, stopp. Was ist hier gerade los? Wer übernimmt hier gerade das Ruder meines Selbstbestimmungsschiffes?
Genau, und das hast du gelernt. Das konntest du als Kind, das können Kinder nicht können, um Gottes Willen. Das ist ja eine unglaubliche Kompetenz. Bin mir
sicher, aber das konnte ich ja viele Jahre später immer noch nicht.
Naja, du hast es ja auch nicht geübt. Wir wissen ja, wie wichtig es ist, dass man Dinge eben auch übt. Es reicht ja nicht, sie zu wissen.
Du hast heute was mit der Empathie gesagt, weißt du noch, in unserem Vorgespräch?
Ja.
Das mit dem Üben und der Empathie, das wird...
Ich habe gesagt, dass Menschen nicht empathisch geboren werden. Wir haben die Anlage dafür, aber wir müssen es trainieren. Und wir können Empathie in jedem Alter lernen. Nur es ist natürlich viel, viel einfacher, einfach weil wir als Kinder schneller lernen, dass wir das möglichst in unseren ersten 2, 3 Lebensjahren schon lernen. Wir können das aber nur lernen, wenn mit uns empathisch umgegangen wird. Und das wissen wir, das passiert leider viel zu selten, was dazu führt, dass wir dann ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene haben, die eben nicht empathisch sind, die sich nicht einfühlen in andere. Und ich glaube, dass diese mangelnde Empathiefähigkeit oder dieses mangelnde, nee, das ist dann eine Empathiefähigkeit, ich habe diese Fähigkeit nicht trainiert, dann kann ich es nicht.
Ja.
Und ich glaube, dass die zu so viel Unglück in der Welt führt und zu so viel Leid einfach, wenn Menschen in der Lage sind, oder nicht in der Lage, sich in andere einzufühlen. Ich hatte gestern ein Gespräch, das wird Anfang November veröffentlicht, ein Interview. Da ging es unter anderem ums Thema Gendern. Und dann habe ich ein ganz heißes Thema. Und dann habe ich gesagt, dass es mir echt immer noch schwerfällt zu gendern und ich mich redlich bemühe. Und manchmal haue ich es dann wieder raus und gender nicht, merke es danach erst. Und ich übe es. Nicht, weil es mir persönlich so wichtig ist, dass ich korrekt gendere, sondern ich habe in meinem allerengsten Freundeskreis einen Transmann und eine nicht-binäre Person. Und mit den Menschen habe ich mich logischerweise schon wahnsinnig oft und viel und sehr ausführlich über diese ganzen Themen unterhalten. Dann ging es auch ums Thema Gender natürlich. Und ich weiß, dass für die beiden es so wichtig ist, dass gegendert wird, weil sie sich gesehen, angenommen und nicht diskriminiert fühlen. Und ich sage immer, ich gender für euch. Weil wenn ich das so ganz klein machen kann, von wegen, ich kenne Menschen, für die ist es schlimm, wenn nicht gegendert wird, dann fällt es mir leichter, auch wenn ich es nicht immer kann oder dran denke. Das dauert einfach wahrscheinlich ein paar Jahre. Also ich bin 55, ich habe, ich würde sagen, 50 Jahre meines Lebens nicht gegendert. Dann ist es einfach ein neues Lernen. Und es ist aber eine Übungssache. Seht es recht locker. Ich mache es für die beiden, einfach weil ich ein empathischer Mensch bin. Und für alle anderen, die dürfen sich dann freuen, dass ich es halt kann, irgendwann. Ich glaube, allein, ich sehe es jetzt im Umgang mit Tieren. Manchmal, wenn ich den Umgang sehe, wie Kinder mit zum Beispiel Hunden umgehen dürfen, da werde ich sehr ungut. Wo ich mir denke, kann mal bitte jemand kommen und dem Kind sagen, und wenn jemand kommt, sage ich das, und zwar ganz klar, das tut dem Hund weh, hör auf. Die Kinder können es vielleicht nicht besser wissen, wenn sie eben selber Empathie nicht erfahren haben. Nur, das kann nicht sein, also ich reg mich da fürchterlich auf, dass Erwachsene da ihren Kindern auch wirklich nicht mehr sagen, stopp, hier ist eine Grenze. Du bist an der Grenze eines anderen Lebewesens. Und es ist jetzt egal, ob das der Hund ist, ein anderes Kind oder ein anderer Erwachsener. Das geht nicht. Und dann muss ich gucken, was kann ich dem Kind jetzt als Alternative, je nach Alter natürlich, was kann ich dem Kind jetzt anbieten? Ich muss gar nicht unbedingt immer fragen, warum macht das Kind das jetzt? Ich stoppe dieses Verhalten in dem Moment und lenke natürlich um. Also ich sage nicht, hör auf und biete keine Alternative an, wenn es ein Stoffhund ist von mir aus. Aber mit Lebewesen, und das finde ich, ist gerade in unserer Gesellschaft ein riesengroßes Thema. Und es hat für mich auch was mit Selbstbestimmung zu tun. Wir sind nämlich, wir können nicht nur selbstbestimmt leben. Wir sind ein Stück weit fremdbestimmt, und zwar fremd. Für mich beginnt die Fremdheit da, wo ich an den Grenzen anderer ankomme. Und ob das dann beim Thema Tierquälerei ist, du weißt, was ich meine, so am Schwanz ziehen, an den Ohren ziehen, auf den Hund draufsetzen, geht nicht. Geht in keinem Alter, geht mit keinem Hund, fertig. Oder anderen irgendwie in den Kitas, in den Krippen, wenn Kinder, du hast es im letzten Podcast so schön erzählt, von wegen, wenn das Kind das haben will, geht's hin, nimmt sich das einfach. Kann ich in einem gewissen Alter noch nicht wissen, dass das einfach nicht in Ordnung ist? Da ist es noch in Ordnung, aber 10 Jahre später ist es nicht mehr in Ordnung. Wenn ich aber nicht ganz früh lerne, dass andere Menschen, andere Lebewesen, völlig egal jetzt, das identische Recht auf Selbstbestimmung haben wie ich selbst, dann drehen wir uns in so einen Egozentrismus rein. Und dann, wer siegt? Dann siegen natürlich immer wieder die Stärkeren, die, die am längeren Hebel sitzen, die, die mehr Kraft haben, den anderen eins draufzugeben. Und in dieser Gesellschaft will ich nicht leben.
Dieses Lernen in der frühen Kindheit, wie solche Abläufe funktionieren, finde ich gerade bei uns und unserer Thematik ja auch das zentrale Thema. Ich finde diese Empathie, die Kinder durchaus vielleicht in ihrem Elternhaus erfahren, wenigstens in der Zeit, in der sie da sind. Und da gibt es gerade auch eine neue Studie, müsste ich aber auch googeln. Warte, wer hat das denn letztens noch gesagt? Wo ich sage, ich will das unbedingt rausfinden, wie viel Zeit eigentlich Kinder heutzutage im Durchschnitt mit ihren Eltern verbringen. Das ist ein signifikant wenig. Bevor ich jetzt hier eine Zahl raushaue, würde ich mich gerne erstmal informieren, wie die auch korrekt ist. Deswegen sage ich gerade keine Zahl. Ja. Ich weiß aber, dass es sehr wenig ist im Vergleich zum ganzen Tag. Und da muss man sich ja auch überlegen, mit welchen Menschen und mit welchen Vorbildern verbringen diese Kinder denn auch in einer sehr zarten Zeit ihres Lebens den Rest. Und das prägt ja auch. Also nicht diese Empathie zu Hause und dann an der Kita-Tür hört es auf. Das kann eben so nicht funktionieren. Und wenn ich bei diesem ganz kleinen Menschen, der meinetwegen ein Spielzeug von jemand anderem sich nimmt oder wie ich das hier bei mir in der Gruppe durchaus beobachte, wenn es einem Kind zu viel wird, dann wird dem anderen Kind auch schon mal was über den Kopf gehauen. Und das klar. Ist ja durchaus, ne, wenn man jetzt mal nicht das Alter betrachtet, ist das ja eine gewaltvolle Handlung. Und dann ist ja die Frage, wie begegne ich jetzt dem Kind? Dann muss ich muss die Kapazität haben, auf dieses Kind einzugehen. Ich muss die Kapazität haben, es wahrzunehmen, es zu sehen, selber die Empathiefähigkeit auch zu gucken, was steckt da gerade hinter, was fühlt das Kind gerade und muss mich sofort zur Verfügung stellen für das Kind, auch als Lernpartner, mich zu sagen, hey, ich habe das gerade gesehen, ich habe das mitbekommen und ich sehe auch deine Überforderung gerade und dem Kind eine Alternative anbieten. Aber wie oft sind wir, wenn wir das tun, auch gerne von anderen KollegInnen, also erlebe ich das sehr häufig, dass ich dann als viel zu weichgespült gelte, weil das Kind müsse ja jetzt auch spüren, dass dieses Verhalten nicht in Ordnung war und entweder ignoriert werden oder aber sanktioniert werden für sein Verhalten. Ja, aber Wahnsinn. Das Kind lernt ja etwas von mir, wie ich mit ihm umgehe. Und wenn das Kind ein anderes Kind haut und ich komme dahin und schreie es an, reiß es aus der Situation, setz es auf die stille Treppe, hau vielleicht selber irgendwas gegen das Kind, was auch nicht so selten vorkommt, damit es spürt, dass es wehtut. Das ist ja für viele auch eine pädagogische Maßnahme. Dann kann das Kind nicht lernen, also es bekommt ja keine Alternative geboten. Und es wird ja selber gar nicht gesehen. Und es ist so wichtig zu verstehen, dass Kinder nicht kognitiv lernen, weil ich ihm erkläre, das, was du da gerade tust, ist nicht in Ordnung, sondern ein Kind lernt, indem ich ihm etwas vorlebe, indem ich eine andere Verhaltensweise ihm zeige. Und da kommt es ja auch sehr darauf an, wie ist meine Stimmung, wie ist mein alles. Die Kinder lesen ja alles ab.
Ja, es kommt vor allem darauf an, das meine ich eben mit Empathie muss gelernt werden. Es kommt darauf an, ob du selbst empathisch bist.
Genau.
Und zwar empathisch mit dir selbst. Also, dass du musst deine eigenen Gefühle natürlich auch wahrnehmen, damit du die dann dem Kind auch spiegeln kannst, was es gerade fühlt. Da haben wir ja schon, in jedem Podcast ein Stück weit drüber gesprochen. Und deswegen ist es ja so wichtig, dass wir mit Menschen arbeiten im Kita-Bereich, die eben selbstbestimmt sind, die selbst für Sorge kennen und können, die empathisch sind, weil sie den Kindern Empathie lehren. Nicht im Sinne von, so setzen wir uns in Kreis, heute lernen wir Empathie. Teil 1, Rücksichtnahme.
Du bleibst jetzt hier sitzen, das habe ich dir schon fünfmal gesagt.
Wir lernen jetzt Empathie, setz dich hin.
Mit Rücksichtnahme.
Wenn du nicht sofort leise bist.
Dann gehst du in die Garderobe, dann kannst du den Rest des Morgenkreises da vorbringen. Ich habe es dir 10-mal gesagt, das muss reichen.
So ist es. Genau so müssen wir Empathie lernen. Du hast mich verstanden. Du weißt, was ich meine. Schluss mit dem ganzen Weichgekochten in der Pädagogik. Da muss mal wieder Zucht und Ordnung in die Empathie. Es hat schon immer funktioniert und es hat mir auch nichts geschadet.
Anke, wird das auch ein Kalenderspruch? Ich frage für eine Freundin.
Ja, das ist Seelenprügel für Anfänger. Wir machen einen Seelenprügel. Kannst du irgendwie in den Jingle reinmachen von wegen ab jetzt Ironie und dann am Ende so Ironie Ende. Das ist mit mir ganz gefährlich, Claudia. Also meine Witze werden nicht unbedingt immer verstanden.
Ja, aber das wird demnächst ja auch nochmal ein Podcast. Wie weit sind wir verantwortlich für die Gefühle, die in anderen Menschen entstehen? Okay, aber das sind nun mal auch wir zwei. Das ist nun mal auch unser...
Ja, und Humor hat ja auch was mit Intelligenz zu tun. In unserem Podcast hören natürlich nur intelligente Menschen, die uns vielleicht noch ein bisschen kennen. Und wenn jetzt jemand nicht gemerkt hat, dass das... Also ein Teil davon war Ironie. Das mit dem Raussetzen war keine Ironie. Das machen wir jeden Tag.
Ironie aus.
Ironie aus, genau. Oh, Wahnsinn. Ich hatte mal einen Kurs, da habe ich mal ganz am Anfang einen Witz gemacht, werde ich nie vergessen. Da habe ich mal gesagt, die haben mich gefragt, Frau Ballmann, was passiert denn, wenn wir zu spät kommen? Und dann habe ich gesagt, das ist ganz einfach, pro Minute zu spät kommen, schreiben Sie 10 Seiten. Tot ernst. Am nächsten Tag hat jemand vom Sozialministerium bei mir angerufen, und hat gesagt, Frau Ballmann, wollten wir nachfragen, so kennen wir Sie gar nicht. Es ging eine Beschwerde ein. Und ich habe mir so, hä? Ja. Okay, gut.
Und dieser Mensch, also, der da beim Sozialministerium angerufen hat und sich getroffen gefühlt hat, ist ja auch egal, wer es oder was nicht, aber dieser Mensch war ja getroffen. Der hat das ja wirklich für bare Münze genommen.
Ja.
Und das ist ja, aber das ist ja etwas, was dieser Mensch wahrscheinlich häufig in seinem Leben schon erfahren hat. In der Schule, in, weiß ich nicht, und jetzt kommt er zu Frau Ballmann und dann sagt die sowas. Und er hat gar nicht die Möglichkeit, das zu verstehen oder als Ironie zu verstehen, weil
Claudia,
das so in ihm war.
Claudia, du guter Mensch, du guter Mensch. Dieser Mensch ist 25 Jahre alt, war damals schon, das ist die Bedingung, mindestens 3 Jahre als pädagogische Ergänzungskraft in Kitas tätig und kann aber dann nicht nachfragen, von wegen Frau Ballmann, ist das Ihr Ernst? Und dann hätte ich gesagt, ja klar.
Ja klar, und der war
natürlich hätte ich gesagt, ja klar. Ja, also auf jeden Fall hat sich alles aufgelöst. Nur ich habe einen ganzen Kurs lang, ich habe das echt durchgezogen, 9 Monate lang, habe ich gesagt, Achtung, Witz. Und ich meine, das ist natürlich super, wenn du Witze so ankündigst. Ich habe dann gesagt, so, wer es nicht versteht, ich könnte die Pointe auch noch erklären. Es dann sein lassen. Aber so viel zum Thema, was hat jetzt das eigentlich mit Selbstbestimmung zu tun? Gar nichts.
Doch. Also finde ich schon. Vor allen Dingen dieses Beispiel dieses jungen Mannes, der das halt dann ja auch, der muss ja dann auch gefühlsmäßig sofort runtergefahren sein. Also bei dem sind ja, du sagst etwas und bei dem geht gerade eine Latte an Dingen ab.
Eine junge Frau, weil in meinen Kursen 97% Frauen
Frau
sitzen.
Okay. Aber dieser Mensch Mitte 20 hat das von dir gehört und bei ihm oder ihr gehen dann Körperreaktionen los. Das heißt, sie hört das und sie wird sofort super aufmerksam. Ihre Stimme, ihre Emotion, ihr alles fährt sofort runter. Mhm. Also quasi, ich bin bereit, jetzt zu sterben. Ich fahre alles runter. Meine Atmung, alles fahre ich komplett runter. Mhm. Und die nimmt nur diesen Schreck mit und führt diesen Schreck auf deine Aussage zurück. Mhm. Wenn diese Frau aber diese Dinge vielleicht in ihrer Kindheit oder so nicht gelernt hätte, hätte die durchaus den Mut gehabt zu sagen, Frau Ballmann, alle Tassen im Schrank? Als ob ich, wenn der Bus wegfährt, 100.000 Seiten abschreibe. Wie sind Sie denn drauf? Ja. Das ist ja ungefähr so wie ich, wenn ich mit 12 meinen Eltern gesagt hätte, ihr könnt mich mal, ich packe meinen Koffer und nehme mit. Das hätte ich ja auch niemals getan. Ja, und das blieb ja bei mir auch. Das blieb ja bei mir auch bis Mitte 20. Ich konnte, das habe ich in meinem Geburten-Podcast, habe ich das ja auch erzählt, wie wenig selbstbestimmt ich bei meiner ersten Geburt war und bei meiner letzten. Das war ja auch ein Selbstbestimmungs-Learning mit der Zeit. So, und das meine ich dann schon.
Wie kann man denn Selbstbestimmung lernen? Was glaubst du, was man dazu braucht?
Ich kann es nur von mir sagen. Ich kann ja jetzt nicht sagen, irgendwie, dass alle Menschen in dem Bereich, ich kann nur mal reflektieren, wie es bei mir war. Ich glaube schon, dass der liebe Gott, als ich entschieden habe, mich mal wieder auf diese Welt zu begeben, mir so eine Kelle Resilienz, er hat mir eine ganz große Portion Resilienz mitgegeben, weil ich glaube, mein Leben, also wenn man jetzt mein Leben mal so tabellarisch betrachten würde und dann würde man nebenstellen, was für Störungen können sich entwickeln, wenn, da habe ich schon eine Menge Potenzial für Störungen. So, aber ich bin ja offensichtlich da ganz gut durchgekommen und habe also diese Kelle Resilienz mitbekommen. Was aber bei mir schon immer war, war, ich habe Dinge hinterfragt. Wenn sich etwas für mich nicht gut anfühlt, wenn ich so ein Störgefühl habe, lasse ich das nicht auf mir sitzen. Mhm. Und zum Glück habe ich mir das bewahrt. Und wenn ich dann, ich habe Leute gefragt, ich habe gesagt, also ich weiß auch nicht, das fühlt sich irgendwie so komisch an. Und eigentlich würde ich eine eigene, andere Entscheidung treffen. Ich treffe jetzt aber trotzdem die, obwohl ich da gar nicht für bin. Was ist denn da los? Mhm. Und so habe ich mich auf den Weg gemacht. Und dann habe ich Leute gefragt. Mir sind auch immer Leute untergekommen, die durchaus Antworten hatten, wo ich dann neue Fragen stellen konnte. Mhm. Und so hat sich das eine zum anderen ergeben. Ich war immer fragend, immer neugierig und hatte keine Angst davor, mich meinen Gefühlen zu stellen. Weil ich gedacht habe, wenn ich das ja schon mal fühle, wird das ja was mit mir zu tun haben. Und dann hat man ein ganz schlauer Mensch gesagt, ja, und hinter diesen Gefühlen, da verbirgt sich auch wieder was. Und so habe ich mich fragend und neugierig auf den Weg gemacht. Und macht es immer noch so, weil ich habe jeden Tag Situationen, wo sich neue Sachen auftun. Nicht mehr ganz so lebensverändernd, aber ich habe das schon jeden Tag und ich bleibe neugierig, fragend und habe keine Angst vor meinen Gefühlen, weil ich habe definitiv gelernt, dass der Mensch, der mich am meisten beschützen kann, der ist immer bei mir, weil das bin nämlich ich.
Ja.
Und wenn ich mir sage, Claudia, du kannst dich auf mich verlassen, ich werde dich niemals verlassen, dann glaube ich mir das. Jetzt, heute glaube ich mir das. Und das ist was ganz Tolles.
Das ist was ganz Tolles. Und da sind wir bei einem meiner Lieblingsthemen angekommen, auch zum Thema Selbst. Und das ist das Thema Selbstverantwortung. Und in Verantwortung steckt ja Antwort drin. Und ich glaube, wir können lernen, wenn wir als Kind nicht konnten, weil da vielleicht nicht Menschen da waren, die Empathie, die mit uns empathisch umgegangen sind, glaube ich, können wir das auch in höherem Alter lernen. Jetzt würden die Psychologen sagen, das kann, man kann nachreifen, Selbstverantwortung zu übernehmen. Und die beginnt auch damit, dass ich mir, wenn ich auch mal was mache, was ich vielleicht nicht gern mache, mir dann aber sage, ich habe diese Entscheidung getroffen. Und jetzt sind wir wieder ganz am Anfang unseres Podcasts, nämlich wir treffen Entscheidungen jeden Tag. Wir haben die Entscheidung getroffen, einen Podcast zu machen. Wir haben die Entscheidung getroffen, den Sonntag morgens zu machen. Wir könnten auch was anderes tun. Ich habe mich irgendwann für Die beiden Hunde haben wir uns entschieden und damit die Verantwortung übernommen. Und die kann ich jetzt auch nicht mehr delegieren. Das funktioniert jetzt eben nicht. Und da, glaube ich, ist es wichtig, dass wir da auch immer wieder hinschauen. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Begriffe auch, dass wir die zueinander führen. Selbstfürsorge, Selbstbestimmung, Selbstverantwortung, diese ganzen Selbstkompetenzen brauchen wir. Und ich bleibe dabei, damit wir was Gutes für die Welt tun können und für unser jeweiliges Gegenüber. Und ich glaube, die Zuhörenden kennen da auch schon meine Haltung. Ich glaube, dass es uns vielleicht nicht gelingt, auf Knopfdruck die Welt zu retten, aber wir können jeden Tag ein uns selbst natürlich und ganz, ganz viel Gutes tun in unserem ganz engen Umkreis. Das ist mein scheinender Moment. Selbstverantwortung übernehmen, weil das bedeutet auch Verantwortung für andere zu übernehmen.
Und auch, dass die Antwort im Wort Selbstverantwortung steckt. Wir finden eine Antwort, wenn wir selbstverantwortlich Dinge entschieden haben, wie ihr das mit den Hunden gemacht habt, wie wir das mit den Kindern gemacht haben. Ich habe, als wir uns für die Kinder entschieden haben, die Verantwortung für meine Kinder übernommen. Und natürlich hat sich in der Zeit mit den Kindern, haben sich so viele Dinge ergeben, wo ich vielleicht auch mal gedacht habe, okay, und wo kann man die jetzt wieder zurückgeben? Mhm. Aber das habe ich natürlich nur kurz vielleicht mal gedacht oder als Witz oder so, aber ja niemals gemacht. Das heißt, ich komme in dem Moment, wenn sich dann Notwendigkeiten innerhalb dieser Entscheidung, die getroffen wurde, die aber selbstverantwortlich getroffen wurde, dann ergeben sich Notwendigkeiten, wo ich an meine Grenzen komme. Ja. Und dadurch entstehen Gefühle und dadurch entsteht wieder Wachstumspotenzial. Und wenn wir offen bleiben und neugierig und wissen, dass wir irgendwo auch, und da komme ich jetzt auch wieder auf meinen Glauben zurück, irgendwo gehalten werden und uns dem auch öffnen dürfen, wissentlich, dass uns nichts passieren wird, dann wachsen wir. Und das ist mein scheinender Moment, dass wir Dinge selbstverantwortlich entscheiden und uns offen da reingeben können und innerhalb dieser Selbstverantwortung dann Selbstfürsorge und wieder neue Entscheidungen treffen können.
Ja, und wir sind nicht alleine. Das heißt, wenn ich irgendwann mal nicht mehr kann, dann habe ich eben im Idealfall Menschen wie dich und mich um mich herum, die dann auch sagen, okay, ich sehe, du kannst nicht mehr, jetzt lass mich ein bisschen Verantwortung übernehmen. Genau. Und da kommen wir gemeinsam durch. Und das macht doch das Menschsein aus.
Ja. Und wenn man mal schaut, hat man das in seinem Umfeld immer mal wieder, dass es Menschen gibt, denen es nicht so gut geht und wo wir einen Teil übernehmen. Und so ist es. Das ist einfach total wundervoll. Damit bringen wir wieder ein Stück weit mehr Licht in die Welt.
Genau, und einen neuen Kalenderspruch haben wir auch. Wir haben hier mindestens 5, 6. Ich habe übrigens nicht rausfinden können während der ganzen Podcast-Aufnahme, was so ein Ding in der Herstellung kostet. Finden wir noch raus. Liebe Zuhörende, wir machen einen 365/64 mit einem Black Friday oder so Kalender. Shine on, liebe Claudia.
Shine on, liebe Anke.